Ja, heute geht's in der Predigt um heilsame Begegnungen. Wir begegnen jeden Tag Menschen. Es ist normal, ob es an der Supermarktkasse ist oder wenn wir auf die Straße gehen, hier in der Gemeinde. Begegnung ist was unendlich Wichtiges. Wir Menschen brauchen Begegnungen. Manche Begegnung ist nur kurz, aber sehr einprägsam. Manche Begegnung wird auch zu einer Beziehung. Und ich finde es ganz wunderbar, dass unser Gott ein Gott der Begegnung ist, ein Gott der Beziehung ist. Er hat uns Menschen geschaffen als Beziehungswesen. Deshalb war das zum Beispiel beim Lockdown in der Corona-Zeit auch so schwer für viele, dass wir einfach nicht mehr in Beziehung und in Begegnung kommen könnten und konnten. Gott ist ein Gott der Beziehung und der Begegnung. Er hat uns als sein Gegenüber geschaffen, als Mann und Frau, so lesen wir das. Und wir können alleine nicht leben. Es ist eine Situation, alleine zu sein, die uns überfordert, die uns krank machen kann. Und Gott hat uns diese Sehnsucht nach Begegnung, nach Beziehung zu ihm ins Herz gelegt, so sagen die Sprüche. Gott hat uns diese Sehnsucht ins Herz gelegt, mit ihm wieder in Ordnung zu kommen, weil wir uns getrennt hatten, als wir autonom sein wollten und dachten, wir kommen ohne unseren Gott aus. Die enge Beziehung zu Gott, die war unterbrochen mit dem Sündenfall. Und wir Menschen versuchen seither krampfhaft, diese Beziehung wiederherzustellen. Diese Begegnung, die Menschen damals zu unserem Gott hatten. Wir versuchen es auf alle mögliche Art und Weise. Manche moralisch mit gewissen Werten und Gutsein, Ideologien, Religionen. Aber die ganzen Bemühungen, die lassen uns trotzdem leer zurück. Wir haben Durst. Durst nach dem echten, wahren Leben, was wir nur bei ihm finden können. Und es bleibt so ein schaler Geschmack zurück. Aber unser Gott, der ein Gott der Beziehung ist, kommt uns entgegen. David, dessen Beziehung zu Gott auch nochmal gestört war, hat man letztes Mal gehört, durch Schuld, dem schickt er den Nathan. Er kommt ihm entgegen. Manchmal sind es Menschen, die er uns entgegenschickt. Manchmal spricht er uns selber an. Aber es geht auch so, beziehungsweise das Allergrößte ist es, dass er selber auf uns zukommt. Er wird Mensch. Im Neuen Testament geht es immer wieder um Begegnung und um Beziehung. Und diese Wiederherstellung dieser Beziehung, dieser heilen Beziehung. Und eine gestörte Beziehung drückt sich immer so aus, dass es eine gestörte Beziehung zu Gott ist, eine gestörte Beziehung zum Nächsten und zu mir selber. Das ist so ein unheilsamer Dreiklang. Heilsam wird es, wenn die Beziehung nach oben, zum Nächsten und zu mir wieder gerettet und heil werden darf. Und da habe ich uns heute eine Geschichte ausgesucht, die mir immer sehr, sehr wichtig ist, so wie Jesus auf jemanden zugeht und das wieder in Ordnung bringt. Diese gestörte Beziehung, diese ja unheilsame Beziehung. Und zwar geht es um die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, Vers 3 bis 30. Ich habe dazwischen dann mal was ausgelassen und erzähle was, es sind so viele Verse. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um Trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte, ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Hier steht als erstes, Jesus musste, als er auf dem Weg von Judäa nach Galiläa war, durch Samarien reisen. Es ist aber nicht so, dass dieser Weg nach Judäa unbedingt durch Samaria führen musste. Man hätte auch drumherum gehen können. Die Samaritaner waren damals unrein, eigentlich ausgesondert von den Juden. Man hatte nichts mit ihnen zu tun, denn sie waren ein Mischvolk, das so vielerlei verschiedene Gottesvorstellungen ineinander verwoben hatte. Es war dieses Restvolk, das nach der Wegführung vom Nordreich, Samaria liegt im Norden, im Nordreich, was nach der Wegführung 722 vor Christus zum Teil zurückgeblieben war. Die Assyrer hatten nur die Elite weggeführt und hatten die anderen dort vor Ort gelassen und haben dann Elite aus ihrem Land dazugebracht und es hat sich vieles vermischt in der Kultur, in der Religion und überhaupt. Und deshalb wollte man keinen Kontakt zu den Samaritanern haben. Und Jesus musste aber durch dieses Gebiet reisen. Und ich habe mir dann überlegt, warum musste Jesus das denn tun? Und habe mal nachgeguckt, wo dieses Musste uns so begegnet. Und das haben wir einmal stehen im Lukas-Evangelium 2, als der 12-jährige Jesus im Tempel war. Und als Maria und Josef schon wieder auf dem Rückweg waren und Jesus nicht dabei war und sie ihn dann nachher suchen und finden und dann sagt er, muss ich nicht dort sein in dem, was meines Vaters ist? Muss ich das nicht? Ist es nicht wichtig und richtig, dass ich da sein muss? Als Jesus dann beim letzten Abendmahl die Verleugnung des Petrus ankündigt, sagt er in Lukas 22, 37, ich sage euch, es muss an mir vollendet werden, was geschrieben steht in Jesaja 53. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden, denn was von mir geschrieben ist, ist, das wird vollendet. Muss. Es ist ein Auftrag. Jesus hat einen Auftrag da in Samaria. Dort, wo er eigentlich nicht durchreisen hätte müssen, aber den Auftrag hatte er. Und bei den Emmaus-Jüngern, als Jesus schon wieder auferstanden war, die Jünger, die sehr enttäuscht waren, nachdem Jesus gekreuzigt worden war und die nicht glauben konnten, dass er auferstanden war, der läuft ja mit ihnen, und das sagt er auch in Lukas 24, 26, musste nicht Christus dies erleiden, um in seine Herrlichkeit eingehen? Also da musste Jesus durch. Er hatte ein Ziel, er hatte einen Auftrag. Er wusste, was da auf ihn zukommt, wer auf ihn zukommt. Und es war was ganz Besonderes. Die Jünger waren zum Einkaufen ins Dorf gegangen und es war Mittagszeit. Die heißeste Zeit des Tages. Jeder machte um diese Zeit Siesta. Als es so heiß war, habe ich in den Nachrichten gehört, da hatten sie in Frankreich ein neues Gesetz erlassen, dass die Bauarbeiter nachmittags frei haben mussten, um erst abends ihre Arbeit wieder aufzunehmen, weil es zu heiß war. Weil die einfach diese schwere Arbeit nicht erledigen konnten. Und wenn wir mal im Süden waren, dann wissen wir auch, dass Siesta-Zeit ist, um die Mittagszeit, bis es dann wieder etwas kühler wird. Und zum Glück ist es im Sommer lange hell, dann kann man dann auch abends das Ganze länger rausziehen. Diese Frau geht aber genau zu dieser heißesten Zeit des Jahres zum Brunnen außerhalb des Dorfes. Sie wollte niemanden treffen. Sie wollte niemanden sehen, von niemand gesehen werden. Sie war in der Isolation, hatte sich zurückgezogen. Lebte diese Beziehung, diese Begegnung mit anderen Menschen nicht mehr. Sie schämte sich. Und jetzt, ich stelle mir jetzt vor, diese Frau kommt dem Brunnen näher und da sitzt einer. Ein Mann, auch noch das. Eine Frau, das wäre noch eher gegangen. Aber damals war es so, dass man nicht mal die eigene Ehefrau auf der Straße, wenn man sie traf, gegrüßt hat, mit ihr gesprochen hat. Jetzt sitzt da einer am Brunnen. Ob sie sich überlegt hat, zurückzugehen, später wiederzukommen. Aber sie brauchte das Wasser. Es war notwendig. Und sie geht da drauf zu. Und dann ist es auch noch ein Jude, die doch eh nichts mit den Samaritern zu tun haben wollten. Wahrscheinlich erkennt sie das daran, dass Jesus einen Gebetsschal getragen hatte und diese Quasten dann auch rausguckten und sie sah, das ist ein jüdischer Mann, der da sitzt. Auch noch das. Aber Jesus spricht diese Frau an. Was ganz Besonderes. Er geht auf sie zu. Er sucht die Beziehung zu ihr, die Begegnung mit ihr. Musste er deshalb an diesem Ort sein, um diese Frau zu treffen? Und sie hatten Zeit für ein Zwiegespräch, für ein Zweiergespräch. Unter vier Augen. Jesus nahm sich diese Zeit für diese Frau, die Lebensdurst hatte, die alleine war, die ausgestoßen war, die eine Fremde war. Und Jesus redet mit dieser Frau und hört ihr zu. Jesus nimmt sich heraus, diese Frau wirklich ganz konkret anzusprechen. Und er macht es ganz einfühlsam. Gib mir doch was zu trinken, ich habe Durst. Ganz Mensch, ganz wahrer Gott, ich habe Durst. Gib mir zu trinken. Dann sagt die Frau genau das, was ihr durch den Kopf geht. Wie kannst du mich fragen? Ich, die eine Samariterin bin, eine Frau, du ein Jude, wie kannst du mich um was zu trinken bitten? Und dann weist Jesus sie darauf hin und sagt, wenn du wüsstest, der da vor dir sitzt, würdest du ihm das gerne geben, er würde dir das lebendige Wasser geben. Kein Zisternenwasser, abgestandenes Schaleswasser, lebendiges, sprudelndes Quellwasser. Und dieses Wasser, das würde in dir zu einer Quelle werden, das weitergeht, das sprudelt, das auch aus dir ja wieder neues Leben hervorbringt, Wasser weitergibt. Was ganz Kostbares. Und dann wirst du nie mehr durstig sein. Und als ich immer wieder, wenn ich das lese, denke ich an die Werbung von den Wassersprudlern, wo die Leute zuerst so diese schweren Wasserkisten tragen und in irgendwelchen Stock hoch und da K.O. sind. Und dann wird gesagt, ja, lebendiges, sprudelndes Wasser, das geht einfacher mit so einem Sprudelgerät. Dann lässt es nur aus dem Wasserhahn und das funktioniert wunderbar. Und die Frau denkt dann auch, na ja, gut, wenn ich dann so Wasser kriege und das nie mehr was brauche, dann gib mir das doch. Dann muss ich nicht mehr mittags in der Hitze an den Brunnen gehen, dann habe ich immer Wasser vorrätig, dann habe ich das Quellwasser, was Reines. Aber Jesus meinte was ganz, ganz, ganz anderes. Jesus weist auf dieses Lebenswasser hin. Diese Frau hatte Lebensdurst, war sehnsüchtig darauf aus, auch wieder Gemeinschaft zu haben. Letztendlich auch mit ihrem Schöpfer wieder in Einklang zu kommen. Und Jesus ist selber dieses lebendige Wasser. Und er schenkt es allen, wirklich allen. Er macht keinen Unterschied. Das sind weder Jude, Grieche, Mann noch Frau. Wir dürfen in Christus zu. Er kommt zu uns. Er kommt auf uns zu. Und in Jeremia beklagt der Prophet mal, Jeremia 2, Vers 13, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, Gott, die lebendige Quelle verlassen sie und sie machen sich Zisternen, die rissig sind und kein Wasser geben. Jesus ist die lebendige Quelle, keine Zisterne. Er gibt lebendiges, wahres Wasser, kein schales Wasser. Und das Volk hat es sich aber abgewandt. Und wir Menschen versuchen uns, diese Zisternen zu bauen und unseren Lebensdurst damit zu stillen. Ich habe mal einen Ausleger gehört, der sagte, dieses, was jetzt kommt mit diesen, wo Jesus diese große Frage stellt, hole doch deinen Mann. Und die Frau, die erkennt zuerst mal, wer bist du denn? Als er diese Frage gestellt kriegt, hol deinen Mann. Und dann sagt sie ganz ehrlich, ich habe keinen. Ja, du bist ehrlich. Du hast dich auch offen gemacht. Du lebst mit einem Mann zusammen, der nicht deiner ist. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht deiner. Und sie fühlt sich ertappt, durchschaut, aber nicht bloßgestellt, sondern da ist einer, der sich ihr ja zuwendet, der liebevoll mit ihr umgeht, aber ganz wahrhaftig. Und sie erkennt, das ist ein Prophet, dass er das weiß. Das ist was ganz Besonderes. Als Jesus seine Jünger beruft, hat er auch mal zum Nathanael gesagt, unterm Baum, ein wahrhafter Israelit. Und er war dann ganz platt. Woher weiß der denn das, was ich bin und wer ich bin? Jesus kennt diese Frau durch und durch. Ich habe bei einem Ausleger gehört, der sagte, die Samariter damals, die hatten 5 verschiedene Gottheiten, an die sie glaubten, die sie versuchten in eins zu bringen, wo sie ihren Lebensdurst stillen wollten. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben Sehnsucht. Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft mit unserem Herrn, mit Gott, dem Schöpfer. Und die haben dann hier was genommen, da was genommen und dort was genommen und haben das versucht zu verbinden. Und jetzt hat sie das immer noch nicht gefunden. Der Lebensdurst ist noch nicht gestillt. Und Jesus beginnt ein theologisches Gespräch mit ihr. Die Frau, da merkt man, dass sie sich mit Religion beschäftigt hat. Sie hatte sich immer wieder gefragt, wo soll man denn anbeten? Was ist denn richtig? Unser König, der damals die Zweiteilung des Reiches, also der König des Nordreichs, der hatte extra Heiligtümer im Nordreich erschaffen oder alte Heiligtümer neu wieder belebt, wo man anbeten sollte und konnte. Er wollte nicht, dass das Volk nach Jerusalem reist, zum Tempel. Und jetzt war die Frau so unsicher, wo betet man Gott jetzt wirklich an? Ihr Gottesbild war ein Stück weit an diesen Tempel gebunden oder an eine Stätte, wo man Gott anbeten kann. Und sie fragt hier auf dem Berg Garizim, der bei Sychar war, den man sehen konnte, oder ist es Jerusalem? Und dann sagt Jesus ganz klar zu ihm, du musst weder auf den Berg Garizim gehen, noch in den Tempel. Es ist so, dass jetzt eine neue Zeit anfängt. Du darfst immer und überall mit deinem Herrn, deinem Gott in Verbindung treten. Durch mich tritt er mit dir in Verbindung und er ebnet den Weg. Er macht ja wieder den Weg frei zum Gott. Egal, was du getan hast, egal, wie es dir geht. Er ist für dich da. Ich bin für dich da. Und der Frau fällt es wie Schuppen von den Augen und sie sagt, bist du der Messias, der Christus? Sie hat schon von ihm gehört. Die Juden warteten schon so lange auf diesen Messias, den Gesalbten Gottes. Und Jesus sagt ganz klar, ich bin's. Und im Griechischen steht da ego eimi. Das ist eigentlich eine Doppelung. In eimi ist das ich bin's schon drinne, aber ego ich bin's. Das ist so richtig betont. Ich und kein anderer bin Christus. Er sagt es zu dieser Frau und die Frau merkt, es stimmt. Ja, er ist dieser Christus. Er ist der, der schon so lange angekündigt ist, auf den wir schon hunderte von Jahren warten, der den Weg wieder frei macht, der die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Und jetzt fängt was Neues für sie an. Sie, die Isolierte, die niemand sehen wollte, die sich zurückzog, die sich schämte, die läuft in ihr Dorf zurück, nach Sychar. Lässt ihren Wasserkrug stehen. Deshalb war sie gekommen, um Wasser zu holen. Aber sie hat jetzt dieses lebendige Wasser. Und sie ruft den Leuten dazu und macht auf sich aufmerksam. Kommt, kommt und seht selber, ob das nicht der Messias ist, der da draußen vor dem Dorf am Brunnen des Jakob steht oder sitzt und guckt und redet mit ihm, kommt in Kontakt zu ihm. Sie wird, nachdem sie erkannt hat, wer die wahre Quelle des Lebens ist, das in sich aufgenommen hat, selber zu so einer Quelle. Selber zu jemandem, der das weitergibt. Das muss Jesus ihr nicht erst sagen. Geh und sag. Sie macht sich selber auf den Weg. Sie lässt alles hinter sich, was vorher war, beginnt neu in dieser neuen Beziehung. Sie kann jetzt auch wieder in Gemeinschaft leben. Sie weiß, durch Christus ist sie mit Gott geheilt und wieder eins. Sie kann es zu den Nächsten sein und auch zu sich selber. Das ist oft das ganz große Problem. Ich mit mir selber. Ich sehe mein Versagen, sehe meine Schuld und ich kann selber mit mir nicht wieder eins werden. Mein Selbstwert ist so niedrig, dass ich mich zurückziehe in mich selber. Aber er macht den Wert dieser Frau wieder deutlich. Du bist es wert, dass ich wegen dir durch Samarien ziehen musste, dass ich mir Zeit für dich genommen habe. Du bist wertvoll. Ich kenne dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst zu mir. Obwohl du eine Frau bist, obwohl du eine Samariterin bist, eine Fremde, du gehörst zu mir. Und ich bin dein Herr. Und die Leute dort in Sychar, die lassen sich von der Frau ansprechen. Die kommen und die sind total überrascht. Die sind so überrascht, diese Frau, die sonst so in der Einsamkeit lebte, auf sich zugehen zu sehen. Und in Johannes 4, ab Vers 39 bis 42 steht dann, es glaubten an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selbst gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Das ist eine heilsame Begegnung. Das ist eine heilsame Beziehung. Der Weg zu Gott wird wieder frei, zum Nächsten und zu mir selber. Und es ist so, dass wenn wir wirklich an unseren Herrn glauben und dieses lebendige Wasser in uns tragen, dürfen wir selber zu einer Quelle werden. Das wieder weitergeben. Lebendige Quelle, keine Zisterne. Lebendiges Wasser, Quellwasser, sprudelndes Wasser, das heilt, das auf andere Menschen zugeht. Das hat immer, wir müssen nicht immer einen Bibelvers auf den Lippen tragen oder eine Predigt halten. Allein, dass wir da sind, macht den großen Unterschied. Unser Herr lebt in uns, er ist in uns. Und es macht sich auch unserer Umgebung, ja, macht sich da dann auch breit. Wir werden zur Quelle. Manchmal werden wir gefragt, warum bist du anders? Was macht es, dass du so bist, wie du bist? Manchmal merken wir gar nicht, was wir auslösen bei anderen. Ich weiß noch, bei mir in der Kinderklinik, als ich meine Ausbildung machte, da war das mal ganz extrem. Da hatten wir ein Zimmer, das nannte sich, das hört sich grausam an, das Gruselkabinett. Es war auf Säuglingsstation, da waren Kinder, die schwerst behindert waren, Säuglinge. Eines, das hatte, das nennt sich Anencephalus, das hatte nur, das war, hat einen offenen Schädel gehabt und da war nur das Stammhirn da, das hat permanent gekrampft. Ein anderes Kind hat auch immer gekrampft und war schwerst behindert. Und da hat man gerne uns Schüler reingeschickt, weil keiner da so richtig rein wollte. Und, aber beobachtet hat man uns vom Nachbarzimmer, was wir Schüler dort machen. Ich war in der, im Unterkurs, also im ersten Jahr der Ausbildung. Und es hat mich so gedauert, diese Kinder zu sehen. Hat mich auch sehr angegriffen. Und dann habe ich auch für die Kinder gebetet, wenn ich da reinkam. Und mit ihnen natürlich geredet. Und habe ich gedacht, so, die Kinder haben keine lange Lebenserwartung. Denen erzähle ich jetzt von Jesus. Und ich habe, wenn ich sie gewickelt habe und gefüttert habe, habe ich ihnen erzählt. Und einfach mit ihnen geredet. Und dann kam die Stationsschwester mal auf mich zu und sagte, Ilse, Sie gehen so ganz anders um mit den Kindern. Sie gucken gar nicht, dass sie ratzfatz wieder rauskommen und fertigen die nicht einfach nur so ab. Die hat nicht gehört, was ich gesagt habe. Aber die merkte, dass es anders war. Und da habe ich gedacht, guck mal an, da kann man was abspüren. Uns als Salz und als Licht dieser Erde, dass wir anders umgehen miteinander und dass da dieses lebendige Wasser quillt. Sie hat mich nicht gefragt, warum. Es war eine ganz strenge. Aber sie hat gemerkt, es ist was anders. Und so ging es mir immer wieder, auch in meiner, als ich Vollschwester war und ja, Leute, die sich lustig machten manchmal, ach, du bist Christ, was soll denn das, das ist doch einfach ein bisschen hinterwäldlerisch, ein bisschen blöd und da kann man nicht dran glauben, aber wenn sie Probleme hatten, dann kamen sie zu mir, dann haben sie mir erzählt, was Sache ist, dann wussten sie auch, okay, ich bin ehrlich zu ihnen, aber ich bin niemand, der weitererzählt, sondern da bleibt's. Wir dürfen lebendiges Wasser sein. Und ich habe ganz bewusst diesen Brunnen, das ist im Kloster von Maulbronn, ich liebe diesen Brunnen total. Wenn wir uns füllen lassen mit diesem Lebenswasser von Jesus, wenn wir da angeschlossen sind, dann fließt es über von einer Schale in die nächste, überfließend, weiterfließend. Und da haben ganz viele Menschen, die in Begegnung mit uns sind, in Beziehung zu uns kommen, werden auf unseren Herrn hingewiesen. Paulus hat es mal so gesagt, kannst du mal gerade weiterklicken, genau. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Gott ermahnt durch uns, nicht indem wir den Finger heben und auf Leute zeigen, aber indem wir ihn einfach dabei haben, weil er in uns lebt. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, tretet wieder in Beziehung mit Gott, stillt euren Lebensdurst an der lebendigen Quelle, die Jesus Christus ist. Und das wünsche ich uns so, dass wir immer wieder so heilsame Begegnungen haben, so wie David mit Nathan, so wie die Frau mit Jesus oder so wie viele andere Menschen mit Leuten, die an Jesus glauben. Und so darf unser Leben dieses Wasser weitergeben, dieses lebendige Wasser. Wir dürfen jetzt noch miteinander singen. Und zwar haben wir noch 3 Lieder, die uns vielleicht auch noch mal ein bisschen zum Nachdenken bringen und die noch mal verschiedene Aspekte dieses Versöhntseins, dieses mit Jesus wieder in Verbindung treten, ihm alles sagen und offen zu ihm sein können. Und ja, dieser Brunnen, dieser sprudelnde Wasserbrunnen zu sein.